SWR 2 Wissen.
Genau jetzt, vor einem Jahr, am 14. September 2015, morgens um 8:30, erreichten mysteriöse Wellen den Rand unseres Sonnensystems. Sie kreuzten die Bahnen der Planeten Neptun und Uranus. Auf der Erde war davon noch nichts zu spüren. Doch zwei Messstationen lauerten auf das feine Zittern aus den Tiefen des Kosmos.
When we first saw this signal, my first thought is, this can't be real.
Als wir das Signal zum ersten Mal gesehen haben, dachte ich, das kann nicht echt sein.
Die Wellen, die schon seit mehr als 1 Milliarde Jahren im Universum unterwegs waren, rasten weiter mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und kamen der Erde immer näher.
This is a test. It's fake.
Das muss ein Test sein. Da legt uns einer rein.
Um 11:50 Minuten und 45 Sekunden mitteleuropäischer Sommerzeit rauschten die Wellen über die Erde hinweg und ließen für einen Sekundenbruchteil alles minimal vibrieren. Aufgezeichnet erst von der Messstation im US-Bundesstaat Louisiana, 7 Millisekunden später von der im Staat Washington.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Meine Damen und Herren, wir haben Gravitationswellen entdeckt. Wir haben es geschafft.
Schwarze Löcher und das Erzittern der Raumzeit, was Gravitationswellen über den Kosmos verraten. Eine Sendung von Dirk Lorenzen.
Es dauerte fast ein halbes Jahr, bis sich die Forscher sicher waren, dass sie tatsächlich etwas Historisches beobachtet hatten. Es war eben nicht ein Fehler in den Instrumenten, sondern das Signal von einem Ereignis, das jede Vorstellungskraft sprengt, erläutert der Direktor der beiden Messanlagen in den USA, David Reitze.
These gravitational waves were produced by two colliding black holes that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago.
Diese Gravitationswellen sind entstanden, als vor 1,3 Milliarden Jahren zwei schwarze Löcher miteinander verschmolzen sind. Wir haben die Wellen mit LIGO entdeckt, dem Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium. Das ist das genaueste Messinstrument, das je gebaut wurde. Am 14. September 2015 haben die beiden LIGO-Stationen fast simultan ein Signal gemessen, das genauso aussieht, wie wir es nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie erwarten, wenn zwei kompakte Objekte sich umkreisen und verschmelzen.
Die Beobachtung heute vor einem Jahr war buchstäblich ein Jahrhundertereignis. Denn Gravitationswellen, diese schwer vorstellbaren Erschütterungen von Raum und Zeit, gehen auf Einsteins legendäre Theorie zurück, die er genau 100 Jahre zuvor im Herbst 1915 formuliert hatte. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine Beschreibung der Schwerkraft, der Gravitation, erklärt Carsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
Einstein hat uns ein anderes Bild der Schwerkraft gegeben. Bei Einstein ist die Schwerkraft keine Kraft, die zwischen Körpern wirkt, sondern eine Eigenschaft des Raumes. Das ist eigentlich eine sehr einfache Vorstellung, wenn man gewillt ist, sich vorzustellen, dass der Raum krumm sein kann.
Sich dies vorstellen zu können, ist allerdings wohl nicht nur eine Willensfrage. In 4 Dimensionen wird es kaum jemandem gelingen, vermutlich auch nicht in 3. Aber bei einer 2-dimensionalen Fläche lässt sich die Raumkrümmung in einem groben Bild veranschaulichen. Man stelle sich eine elastische Gummimatte vor, auf die man ein Gewicht legt. Dann entsteht eine Delle. Legt man nun eine Kugel irgendwo auf diese Matte, so wird sie sich entlang gekrümmter Bahnen bewegen und schließlich in die Delle fallen. Das ist die Schwerkraft, wie Albert Einstein sie beschreibt.
Und wenn die Dinge sich bewegen, dann entstehen Dellen, die sich im Raum ausbreiten. Und das sind Gravitationswellen. Und wenn die uns hier erreichen, dann quetschen und dehnen sie den Raum. Und das ist die Art und Weise, wie man Gravitationswellen detektiert. Man muss messen, wie der Raum gequetscht und gedehnt wird. Das heißt, man muss Längen messen. Das Problem ist nur, dass diese Längenänderung sehr klein ist. Und darum hat es 100 Jahre gedauert.
Werden Massen beschleunigt, so geben sie Gravitationswellen ab. Diese Wellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit und bewegen sich völlig ungehindert durch Körper hindurch, durch die Erde ebenso wie durch Menschen. Das Erzittern ist minimal, für uns nicht zu spüren und hinterlässt keinen Schaden. Die große Entdeckung vor einem Jahr gelang bei Objekten, die kaum exotischer sein könnten, erläutert Bruce Allen. Der US-Amerikaner arbeitet vor allem an der Auswertung der Messdaten und ist ebenfalls einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover.
The thing that I like the most is the amount of energy that was radiated by that system. We started off with 29 and 36 solar masses.
Am meisten fasziniert mich, wie viel Energie das System abgestrahlt hat. Zunächst haben sich zwei Objekte mit 29 und 36 Sonnenmassen umkreist. Als sie noch getrennt waren, hatten die beiden schwarzen Löcher also zusammen 65 Sonnenmassen. Nach dem Verschmelzen blieb ein schwarzes Loch mit nur 62 Sonnenmassen zurück. Innerhalb einiger 10 Millisekunden sind also drei Sonnenmassen in pure Energie umgewandelt und ausschließlich als Gravitationswellen abgestrahlt worden. Das ist unfassbar viel. Dieses Verschmelzen hat mehr als 1 Milliarde Lichtjahre entfernt stattgefunden. Trotzdem hat uns in Form der Gravitationswellen so viel Energie erreicht, wie sie der Strahlung eines Handys bei ausgestrecktem Arm entspricht.
Alle Körper, die beschleunigt werden, geben Gravitationswellen ab. Wer vom Tisch aufsteht, verliert minimal Energie durch Gravitationswellen, wie jeder Vogel, der sich in die Lüfte schwingt, oder wie der Mond beim Lauf um die Erde. Doch bei allen diesen Ereignissen sind die Wellen viel zu schwach, um einen messbaren Effekt zu haben. Albert Einstein hatte daher einer Entdeckung von Gravitationswellen kaum Chancen eingeräumt.
Selbst bei einem Doppelsternsystem tragen die Gravitationswellen nur so wenig Energie davon, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass man jemals diesen Effekt wird messen können. Gravitationswellen sind einfach viel zu schwach.
Gravitationswellen sind in der Tat schwach, sehr schwach, aber eben nicht zu schwach. Zumindest dann, wenn es um sehr kompakte Körper mit großer Masse geht, etwa schwarze Löcher, deren Existenz Albert Einstein ebenfalls nicht für möglich hielt.
Einstein was just a skeptic about black holes. Regarding gravitational waves, what he wrote really was that they were of no importance, of no significance. And in this case, I think he would have been delighted to be wrong.
Bei schwarzen Löchern war er skeptisch und die Wellen hielt er für unbedeutend. Aber er wäre nun sicher froh, hier falsch gelegen zu haben, meint Bruce Allen. Gravitationswellen und schwarze Löcher nachzuweisen, erforderte von Einsteins Erben viel Geduld. Manche Experten haben fast ihr gesamtes Berufsleben dem Zittern des Raumes gewidmet.
Es war tatsächlich 1989 auf einer Laserspektroskopie-Konferenz in Bretton Woods. Da habe ich einen Vortrag gehalten und nach dem Vortrag kam Herbert Walter, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, zu mir und sagte: Herr Danzmann, Sie kommen nach München und machen Gravitationswellen.
Carsten Danzmann ist im Alter von 34 Jahren in diesen Zweig der Physik gekommen und mittlerweile 61. Er und seine Kollegen werden nun für ihren langen Atem belohnt.
Ich bin überzeugt, dass alles, was nicht durch Naturgesetze verboten ist, auch getan wird. Und ich wusste, wir würden es irgendwann schaffen. Nur wie lange es dauern würde, davon hatte ich keine Ahnung.
Entscheidend für den Nachweis der Gravitationswellen ist die Genauigkeit der Längenmessungen. Weltweit führend ist hierbei die deutsch-britische Forschergruppe, zu der das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Glasgow gehören.
Well, we're just standing outside of the Physics and Astronomy Building. Actually, surprising for Glasgow, we don't need raincoats on today. It's quite a pleasant day.
Giles Hammond, Professor für experimentelle Gravitationsphysik, empfängt bei erstaunlicherweise trockenem Wetter Besucher vor seinem Institut. Das Gebäude und das umgebende Universitätsgelände wären eine exzellente Kulisse für einen Harry Potter-Film. Eine imposante Mischung aus Trutzburg, Märchenschloss und Palast. Die Magier im Labor sind Giles Hammond und sein Team.
It's a totally new way of looking at the universe.
Dies ist eine ganz neue Art, in das Universum zu blicken. Wir lauschen jetzt den außergewöhnlichsten kosmischen Ereignissen. Dazu müssen wir eine Strecke von 4 Kilometern Länge auf den 1000sten Teil eines Protondurchmessers genau messen.
Over 4 kilometers.
Über einige Flure und Treppen geht es in einen hohen, fensterlosen Raum, etwa von den Ausmaßen eines Tennisfeldes. Es ist ein Hightech-Bastelkeller. Auf den Arbeitstischen liegt Werkzeug herum, runde, dicke Spiegel hängen in schweren Metallkonstruktionen, eine Vakuumpumpe rauscht.
Hier in unserem Labor haben wir die Spiegel und ihre Aufhängungen für die beiden LIGO-Detektoren in den USA entwickelt, aber auch Komponenten für den deutsch-britischen Detektor GEO 600 in der Nähe von Hannover. Da vorn sind unsere Testaufhängungen für die 40 Kilogramm Spiegel von LIGO.
Die Entdeckungen der Gravitationswellen ist zwar in den USA gelungen, doch in den Messstationen in Livingston, Louisiana und Hanford, Washington steckt vor allem Technologie made in Europe. Laser aus Hannover oder eben Spiegel und Aufhängungen aus Glasgow. Gravitationswellenforschung ist ein internationales Geschäft. Alle arbeiten gemeinsam am großen Ziel und sind Kollegen, nicht Konkurrenten.
So what these detectors look like is they're essentially an L-shape.
Diese beiden Detektoren in den USA bestehen jeweils aus zwei Messarmen, die 4 Kilometer lang sind. Diese Messarme stehen rechtwinklig zueinander und laufen an den Enden zusammen wie ein L, dessen beide Striche gleich lang sind. Die Messarme sind Röhren mit 1,20 Meter Durchmesser, in denen ein ultrahohes Vakuum herrscht. Durch die Röhren laufen Laserstrahlen und werden am Ende von Spiegeln reflektiert. Wenn die Strahlen wieder im Zentrum zusammenkommen, sehen wir sie uns sehr genau an.
Läuft eine Gravitationswelle über die Detektoren hinweg, so werden die 4 Kilometer langen Messstrecken minimal gedehnt und gestaucht, was sich durch ein verändertes Lasersignal verrät. Doch selbst verschmelzende schwarze Löcher führen nur zu einem aberwitzig schwachen Effekt. Die Forscher müssen daher ihre Entdeckungen aus dem ewigen Rauschen vieler Störquellen mühsam herausfischen.
Every noise source matters. From, you know, movement of atoms, thermal noise, seismic noise.
Da gibt es die Bewegung der restlichen Atome in der Röhre. Auch Änderungen der Temperatur und Erschütterungen im Boden stören die Messungen. Die Gezeiten verbiegen zweimal am Tag die Messtunnel und auch minimale Schwankungen im Laser selbst machen das Messen fast unmöglich. Man darf in der Nähe der Messstrecke kein Auto fahren. Nicht nur die Erschütterungen würden stören, die Masse des Autos würde mit ihrer Anziehungskraft die Spiegel verdrehen und das Signal verfälschen. Wir sind inzwischen so präzise, dass wir den Abstand zum nächstgelegenen Stern, Proxima Centauri, auf die Breite eines menschlichen Haares genau bestimmen könnten.
Eine Wissenschaft für sich sind die Aufhängungen der Spiegel, die die Laserstrahlen in den Messtunneln reflektieren. Sollten diese Spiegel auch nur minimal schwingen, würden sie Gravitationswellen vortäuschen, die gar nicht da sind. So wie in einem optischen Observatorium rund um das Teleskop absolute Dunkelheit herrschen muss, weil sonst das Kunstlicht das kosmische Leuchten überstrahlt, so müssen die Messgeräte bei Gravitationswellen perfekt in Ruhe sein, um auch wirklich das schwache Vibrieren aus den Tiefen des Alls zu erhaschen.
We need to put some goggles on because we're going into an area where we've got one of our lasers.
Für die Arbeit im Laserbereich der Laborhalle ist das Tragen einer Schutzbrille vorgeschrieben. Hier stellen Giles Hammond und sein Team die Fäden her, an denen die goldbeschichteten Spiegel hängen. Und zwar nicht aus Metall oder Kunststoff, sondern aus Glas.
Jetzt sieht man, wie das Glas zu glühen anfängt. Bei 2200 Grad Celsius ist es eine zähe Flüssigkeit, klebrig wie Honig. Wenn man einen Löffel aus dem Honigglas zieht, gibt es lange Fäden. Und je schneller man zieht, desto dünner werden die. Genauso stellen wir hier lange Glasfäden her. Glas ist viel stabiler, als viele denken. Hier drüben im Teststand hängt an einem 1,8 mm dünnen Glasfaden ein 40 Kilogramm Gewicht. Das ist schon die Entwicklung für die nächste Verbesserung der Gravitationswellenanlagen.
Die Forscher sind besessen von ihrer Tätigkeit im ganz positiven Sinne. Im Labor in Glasgow tüfteln sie stets daran, die Anlagen noch empfindlicher zu machen, um so das Zittern des Raumes noch besser zu spüren. Doch auch mit der aktuellen Messgenauigkeit ist bereits klar, dass der Fund heute vor einem Jahr kein einzigartiger Glücksfall gewesen ist, kein Sechser im Lotto, der sich nicht so schnell wiederholen wird. Mitte Juni 2016 konnte Gabriela González, die Sprecherin der LIGO-Wissenschaftler, auf einer Astronomentagung den nächsten Treffer verkünden.
On December 26 of last year at 3:38 UTC, that was Christmas evening in the US, gravitational waves from black holes were detected again.
Am 26. Dezember des vergangenen Jahres um 4:38 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in den USA feierte man noch den Weihnachtsabend, haben die Detektoren erneut angeschlagen.
Diese Gravitationswellen stammen vom Verschmelzen zweier schwarzer Löcher in einer Entfernung von 1,4 Milliarden Lichtjahren. Das eine hatte 14 Mal so viel Masse wie unsere Sonne, das andere 8 Mal. Beim Verschmelzen wurde eine Sonnenmasse in Energie umgewandelt und abgestrahlt.
Final black hole with 21 solar masses emitting one solar mass of energy.
Wieder einmal haben Gravitationswellen Raum und Zeit erschüttern lassen und die 4 Kilometer langen Messstrecken der LIGO-Detektoren in den USA gestaucht und gestreckt für gerade mal eine Sekunde. Danach war alles wieder wie zuvor. In dieser einen Sekunde sind die beiden schwarzen Löcher noch fast 30 Mal immer schneller umeinander gekreist, bis es zum Kontakt kam. Gravitationswellen kann man nicht hören, aber das LIGO-Team veranschaulicht das Verschmelzen mit akustischen Wellen.
This is what we call gravity's music.
Für Gabriela González ist dies die Musik der Schwerkraft. Dieses Ereignis war nicht so stark wie das erste heute vor einem Jahr, denn die beteiligten Massen waren geringer und die Entfernung größer. Doch die Analyseprogramme, die die Messdaten mit Hilfe spezieller Filter ununterbrochen nach möglichen Ereignissen durchkämmen, schlugen binnen einer Minute an. Die Bilanz ist erstaunlich. Während der ersten Messphase liefen die beiden LIGO-Detektoren in Louisiana und Washington für insgesamt 7 Wochen stabil. Und in jener Zeit sind gleich 2 dicke Fische ins Netz gegangen.
We are very proud of this being the beginning of gravitational wave astronomy, and we are now a real observatory.
Damit beginnt die Gravitationswellenastronomie und LIGO ist endlich kein Experiment mehr, sondern ein echtes Observatorium. Im Moment liegt die Anlage planmäßig still. Einige Umbauten sollen die Empfindlichkeit der Instrumente um gut 20% erhöhen. Ab Oktober laufen dann wieder die Messungen und Anfang 2017 kommt mit Virgo bei Pisa eine fast identische Anlage hinzu. 3 Detektoren sind nötig, um etwas genauer den Ursprungsort der Gravitationswellen am Himmel eingrenzen zu können. Carsten Danzmann vom Max-Planck-Institut in Hannover hofft, nun viele weitere Objekte zu erwischen, die Raum und Zeit erzittern lassen.
Da gibt es natürlich die Paradequellen, mit denen jeder gerechnet hat. Das sind zum einen die verschmelzenden kompakten Objekte, aber auch da haben wir bereits eine Überraschung erlebt. Denn wir alle haben damit gerechnet, die erste Quelle, die wir detektieren würden, würde die Verschmelzung von 2 Neutronensternen sein. Die große Überraschung war, das war es gar nicht, sondern es waren 2 schwarze Löcher, über die wissen wir sehr viel weniger. Insbesondere aber waren es 2 sehr schwere schwarze Löcher und das war einfach eine Überraschung. Es ist bis heute nicht klar, wie solche schweren schwarzen Löcher überhaupt entstanden sein konnten. Eigentlich hätte es die gar nicht geben dürfen.
Somit war schon die erste Beobachtung der Gravitationswellen ein Paukenschlag. Nicht etwa, weil nun der direkte Nachweis gelungen war, was womöglich schon in 3 Wochen mit dem Nobelpreis für Physik prämiert wird, sondern weil die Astronomen sofort staunend feststellen mussten, dass sich massereiche Sterne im All offenbar anders entwickeln als bisher gedacht. Jetzt hoffen alle auf die Gravitationswellen kollabierender Sterne, von Neutronensternen und von völlig unbekannten Objekten.
Das war in der Astronomie bisher immer so. Selbst wenn man nur ein neues Wellenlängenfenster aufgetan hat, war das, was man detektiert hat, immer ganz was anderes als das, was man erwartet hat. Hier ist das auch schon ein Hinweis darauf, dass bereits das erste Signal, das uns in die Fänge geht, eines ist, das keiner im Plan hatte.
Die Entdeckung bestimmter Objekte mag kaum zu planen sein. Da sorgt die Natur stets für Überraschungen. Doch Carsten Danzmann hat sehr konkrete und buchstäblich hochfliegende Pläne, wenn es darum geht, mit Gravitationswellen noch ganz andere Himmelskörper zu untersuchen.
Die großen, schweren Objekte, die bewegen sich langsam und die senden Signale im niederfrequenten Bereich aus, bei Millihertz. Um solche Signale zu detektieren, muss man in den Weltraum. Denn hier auf der Erde kann man bei den niedrigen Frequenzen nichts hören, weil sich alles auf der Erde bewegt. Das addiert sich zu einer undurchdringbaren Mauer aus Schwerkraftrauschen auf. Im Weltall gibt's das nicht. Da ist es ruhig. Und dazu arbeiten wir an LISA, einem Laserinterferometer mit Millionen Kilometer Armlänge.
LISA soll aus drei kleinen Raumsonden bestehen. Sie spannen im Weltraum ein Dreieck mit 1 Million Kilometern Kantenlänge auf. Zwischen den Eckpunkten laufen Laserstrahlen hin und her und messen, wie das Dreieck beim Durchlauf einer Gravitationswelle minimal verbogen wird. Den Verantwortlichen von Europas Weltraumorganisation ESA galt dieser Plan als so anspruchsvoll, dass sie das Messprinzip zunächst erproben ließen mit der LISA Pathfinder-Mission.
3, 2, 1, top, allumage et décollage de VV06.
And there she goes, we are off. And LISA Pathfinder has started her journey.
Am 2. Dezember des vergangenen Jahres ist der Pfadfinder von Kourou in Französisch-Guayana aus ins All gestartet. Er besteht nicht aus 3, sondern nur aus 1 Satelliten. An Bord befinden sich, wie später bei LISA, 2 freifliegende Goldklötze, deren Abstand mit einem Laserinterferometer gemessen wird. Inzwischen haben die Tests gezeigt, dass der Pathfinder alle Anforderungen an so eine Mission spielend erfüllt. Die Forscher könnten sofort anfangen, LISA zu bauen. Doch erst in gut 15 Jahren wird das Satellitendreieck die Gravitationswellenastronomie buchstäblich erweitern und viele Milliarden Lichtjahre weit hinaus bis an den Rand des Weltalls spüren.
Die Weltrauminterferometer werden auf Objekte mit Millionen bis Milliarden Sonnenmassen empfindlich sein. Und da sind unsere Paradequellen die schwarzen Löcher, die im Zentrum jeder ordentlichen Galaxie stehen. Selbst unsere eigene Milchstraße hat ein schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen. Evidenz aus anderen Beobachtungen legt uns nahe, dass eigentlich jede normale Galaxie ein solches schwarzes Loch in sich birgt. Auch Andromeda, die nächste Milchstraße, hat eins sogar mit 1 Milliarde Sonnenmassen. Das Faszinierende an solchen Weltrauminterferometern ist es, sie sind so unglaublich empfindlich, dass man jedes schwarze Loch irgendwo im gesamten Universum detektiert, wenn es denn da ist.
Carsten Danzmann wird längst im Ruhestand sein, wenn LISA etwa im Jahr 2034 starten wird und damit diese traditionsreiche Disziplin fortführt. Zwar ist es erst jetzt möglich, Gravitationswellen zu messen, doch die Physiker haben sich seit mehr als einem halben Jahrhundert abgequält, dem Zittern des Raumes auf die Spur zu kommen. Die ersten Experimente, noch mit Schwingungen großer Metallzylinder, gab es in den 60er Jahren, als der US-Physiker Joe Weber meinte, Gravitationswellen entdeckt zu haben. Dies war eine Fehleinschätzung, erklärt Carsten Danzmann.
Es war die Max-Planck-Gruppe um Heinz Billing, die dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre anfing, diese Zylinderexperimente zu wiederholen. Und zwar mit noch besserer Empfindlichkeit. Und die haben schließlich eindeutig zeigen können, das ging nicht. Weber musste sich geirrt haben. Dann kam die Idee auf, dass Laserinterferometer eigentlich sehr viel besser sein würden, um Gravitationswellen nachzuweisen.
Im Jahr 1972 hat der Physiker Ray Wise am renommierten Massachusetts Institute of Technology durchgerechnet, wie eine Laseranlage aussehen müsste, um das schwache Zittern zu beobachten. Der Plan war gut, wurde jedoch in den USA nicht umgesetzt.
Es war dann wieder die Gruppe um Heinz Billing in München, die gesagt haben, na, das probieren wir doch mal. Und Mitte der 70er Jahre stand der erste echte Prototyp eines laserinterferometrischen Gravitationswellendetektors in München mit aufgehängten Spiegeln, Vibrationsisolation, also allen wesentlichen Teilen, die enthalten sein müssen. Nur noch nicht sehr empfindlich. Aber die Gruppe hat dann immer weiter gemacht und hat alle Empfindlichkeitsrekorde gehalten, später insbesondere mit dem 30-Meter-Interferometer. Und die Ergebnisse, die da gewonnen wurden, die bildeten später die Basis für alle Vorschläge, große Laserinterferometer zu bauen. Sowohl für LIGO, was dann auch gebaut wurde, als auch für GEO, unser eigenes Projekt in Deutschland, was auch 3 Kilometer lange Arme haben sollte, aber nicht gebaut wurde.
1992 hat die Nationale Wissenschaftsstiftung in den USA den Bau der beiden LIGO-Detektoren genehmigt. Das Bundesforschungsministerium unter dem damaligen Minister Heinz Riesenhuber hat sich dagegen nicht zu einer entsprechenden Förderung der Gravitationswellenforschung hierzulande durchringen können, sodass die deutsch-britische GEO-600-Anlage bei Hannover nur 600 Meter lange Messarme hat und damit die kollidierenden schwarzen Löcher nicht erfassen kann. Daher wird in Deutschland und England zwar die Spitzentechnologie entwickelt, doch zur Anwendung kommt sie vor allem in den Detektoren in den USA.
Als ich Heinz Billings Job übernommen habe, ich bin ja sein Nachfolger in der Max-Planck-Gesellschaft, hat er vor vielen Jahren zu mir gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gefunden haben. Herr Billing ist jetzt 102. Wir haben versucht, es ihm zu sagen, aber es ist nicht ganz leicht. Also er kann sehr schwer hören, fast nichts mehr sehen und ist auch teilweise dement. Die Kollegen in München haben einen lichten Moment abgepasst und haben es ihm vor einigen Wochen gesagt. Und darauf hat er entgegnet, ja, ja, die Gravitationswellen. Ich habe ja so viel vergessen.
Ganz im Sinne des Pioniers Heinz Billing führen die Wissenschaftler heute die Gravitationswellenforschung in eine neue Ära. Es geht nicht mehr um eines der letzten Rätsel Albert Einsteins, um eine weitere Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie. Jetzt liefert das Zittern des Raumes den Astronomen ganz neue Informationen über die Vorgänge im Kosmos. Vieles im All ist nicht zu sehen, aber manches davon nun zumindest zu spüren. Gravitationswellenastronomie ist nichts Utopisches mehr. Messungen von schwarzen Löchern, Neutronensternen, Supernova-Explosionen, kollidierenden Galaxien und so weiter gehören bald zum Alltag.
Na, wir sind schon dabei, sie zur Routine zu machen. Das hat sich ja jeder jetzt schon dran gewöhnt. Ach ja, habt ihr wieder ein schwarzes Loch gesehen. Wenn wir im Oktober wieder Daten aufnehmen, das wird keine Seltenheit bleiben, sondern wir werden uns dran gewöhnen, vielleicht anfangs alle paar Wochen, später jede Woche und in ein paar Jahren jeden Tag so ein Ereignis drin zu haben. Und dann kommen ja noch andere Detektoren dazu. Also Gravitationswellenastronomie wird nicht nur zur Routine werden, sondern sie wird mindestens genauso reichhaltig und interessant werden wie die elektromagnetische Astronomie. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern.